Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo und herzlich willkommen an alle Cowboys und Cowgirls, an alle Gringos und Greenhorns, an alle Pilger und Pioniere, die sich hier in unser kleines Nest im Internet verirrt haben. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Und heute gehen wir mal auf zwei Dinge ein, die uns mehrere Zuhörer schon gefragt haben. Auf der einen Seite haben uns manche Zuhörer gefragt, nach unserer Folge mit Texas, die Geschichte von Texas hört ja bei euch irgendwie mit dem Bürgerkrieg auf. Was kam denn danach?
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben uns auch einige Hörer gefragt, ja, man hört doch immer, dass der Wilde Westen gerade nach dem Bürgerkrieg so richtig, richtig wild geworden ist und dass vor allem in Texas es besonders wild und heftig und brutal auch zugegangen ist mit den Cowboys, aber auch mit den Outlaws. Woran liegt das eigentlich? Und die Antwort auf beide Fragen besteht aus einem Wort.
Reconstruction.
Exakt. Für die, denen der Begriff Reconstruction nichts sagt, Reconstruction ist das, was die USA beschäftigt hat, vorrangig eben nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Wir rufen uns mal in Erinnerung. 1861 haben sich diverse Südstaaten von den Vereinigten Staaten losgesagt. Man nannte das die Sezession und kurze Zeit später begann der Bürgerkrieg. Auf der einen Seite die Union, auf der anderen Seite die Konföderation. 1865 hat die Union gewonnen. So. Der konföderierte Präsident Jefferson Davis war nicht mehr, es gab keine Konföderation mehr, die war offiziell aufgelöst. Es gab aber jetzt ein Problem oder eine Frage, die es zu klären gab. Wie geht man jetzt mit den konföderierten Staaten um? Also, wie musste man sie behandeln? Waren es immer noch Bundesstaaten, genauso wie sie vor dem Bürgerkrieg Bundesstaaten waren? Obwohl sie sich ja eigentlich losgesagt haben von den Vereinigten Staaten. Haben sie mit der Lossagung von den Vereinigten Staaten sämtliche Staatsrechte verloren? Also sind sie quasi jetzt wieder in einen Zustand des Territoriums zurückgegangen, wie es zum Beispiel jetzt für Arizona oder New Mexico gelten würde. Das heißt also kein föderales Recht und also kein eigenes Staatsrecht, kein eigener Senat und nur eingeschränkte staatliche Rechte. Oder geht man mit den Südstaaten um wie mit erobertem Territorium, ne? Wie zum Beispiel nach dem amerikanisch-mexikanischen Krieg. Mhm. Also dann könnte man sozusagen auch die Grenzen in den Staaten, in den eroberten Staaten neu ziehen. Also, und muss man dann quasi eine neue Regierung und so weiter einsetzen. Und das ist eben auch der Punkt. Wie werden Wahlen abgehalten? Welche Regierungsform soll da wieder gelten? Oder beziehungsweise wie geht man mit diesen Staaten um?
Und wer regiert den ganzen Bums derweil in der Zwischenzeit?
Richtig. Präsident Abraham Lincoln hatte zwar bereits per Proklamation im Dezember 1863 bekannt gegeben, also er, aus seiner Sicht war es nicht so, dass sich die Staaten als ein politisches Konstrukt losgesagt haben, sondern dass die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Staaten durch ihre Stimmen für die Regierung in diesen Staaten sich als Bevölkerung von den Vereinigten Staaten losgesagt haben. Dass er aber bereit sei, jede Form von Regierung als eine legitime Regierung im Sinne der Vereinigten Staaten in diesen Staaten anzuerkennen, wenn mindestens 10% aller Wähler oder aller Wahlberechtigten in diesen Staaten für die Union stimmen würden. Sozusagen eine uniongetreue Regierung von. Das hat aber tatsächlich während dem Bürgerkrieg bereits getan. Es gab dann sozusagen Unionisten-Exilregierungen in Tennessee, in Arkansas und in Louisiana. Aber wie letztendlich die Südstaaten wieder in die Union aufgenommen werden sollen, darüber herrschte Uneinigkeit zwischen dem Präsidenten, Abraham Lincoln, und dem Kongress. Und man beschloss, dann wartet man damit, bis jetzt endlich Frieden hergestellt ist. Und wenn sich dann der Präsident und der Kongress wieder zusammensetzen können, dann wird endgültig über diese Frage der Wiederaufnahme entschieden. Ja. Kleines Problem an der Geschichte. Der Bürgerkrieg endete formell am 26. Mai 1865, aber ungefähr einen Monat vorher wurde Abraham Lincoln von einem Attentäter namens John Wilkes Booth erschossen.
Bei einem Theaterbesuch.
Ja. Das heißt also, der Präsident konnte nicht mehr entscheiden, beziehungsweise der Präsident, der die Vereinigten Staaten und die Union durch den Bürgerkrieg geführt hatte, war nicht mehr am Leben und konnte nicht mehr entscheiden, wie mit den Südstaaten umgegangen werden sollen.
Und vor allem damit auch der Typ, der quasi den Plan vorgegeben hatte bis dahin. Und einen Plan gehabt hätte.
Mhm. Diese Aufgabe fiel jetzt seinem Vizepräsidenten zu, Andrew Johnson. Jetzt Andrew Johnson, der wurde bereits am Tag nach Lincolns Tod vereidigt als neuer Präsident. Andrew Johnson hatte sein Vizepräsidentenamt im Endeffekt nur aus einem Grund erhalten. Er war ein Südstaatler und aus Tennessee und er sympathisierte eigentlich mit der südstaatlichen Sache, war aber ein Unionist. Also er war gegen die Sezession, er war gegen die Aufspaltung der Vereinigten Staaten. Und für die Präsidentschaftswahl 1865 hat Lincoln demonstrativ einen Unionisten-Demokraten aus den Südstaaten als Vizepräsidenten und Running Mate genommen, um quasi zu signalisieren, dass jetzt hier wieder Einheit herrschen soll in den Vereinigten Staaten. Das Problem, als Andrew Johnson dann ins Amt gehoben wurde, stellte sich ziemlich schnell raus, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen war.
Mhm.
Er war Südstaatler durch und durch und deswegen machte er von seinem Amt als Präsident sehr reichlich Gebrauch und ließ eine ganze Reihe an militärischen Führern und ehemaligen Amtsinhabern, die sich von den USA losgesagt hatten, sich von der Union losgesagt hatten und Sachen mit der Konföderation gemacht haben, die begnadigte er einfach. Letztendlich begnadigte er sogar Jefferson Davis. Und er nahm es jetzt auf sich, dass es jetzt seine Entscheidung war und ihm zufallen würde, zu entscheiden, wie die Südstaaten in die Union zurückkehren. Das heißt, noch im Sommer 1865, und es ist ja üblicherweise so, im Sommer, da tritt der Kongress nicht zusammen. Der muss sich erst wieder so formieren. Erst so in den Herbstmonaten tritt der Kongress nach einer längeren Pause wieder offiziell zusammen. Mhm. Das heißt, also, das Timing war auch wirklich höchst ungünstig zwischen der Friedensschließung, der Amtseinhebung des Vizepräsidenten ins Präsidentenamt und der Zeitpunkt, wo der Präsident das nächste Mal antritt. Das heißt also, im Alleingang beschloss Präsident Andrew Johnson, neue Interims-Militärgouverneure in den Südstaaten, in denen sich noch keine Unionsregierung gebildet hatte, nämlich North und South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi und eben Texas, auf eigenes Geheiß einzusetzen. Also er wählte handverlesene Unionisten, aber trotzdem Südstaatler in diesen Staaten aus, machte sie zu Militärgouverneuren, entsandte das Militär in diese Staaten, um erstmal für Recht und Ordnung da unten zu sorgen und beauftragte diese Militärgouverneure, schnellstmöglich Wahlen durchzuführen, damit sofort, also umgehend, binnen eines Jahres ein neuer Kongress in diesen Staaten zusammentreten kann, damit die dann eine neue offizielle Regierung wählen können und die muss folgende Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen eine Legislative wählen, die als ordnungsgemäß eingesetzt ist. Sie müssen sämtliche Schulden, die sich angehäuft haben und die die Staaten vor allem gemacht haben, während des Bürgerkrieges ablehnen, dass sie nicht zurückerstattet werden, weil sonst wäre der Staat bankrott. Und sie müssen den 13. Verfassungszusatz akzeptieren und ratifizieren, nämlich die Abschaffung der Sklaverei.
Mhm. Ja.
An dieser Stelle übrigens, vielleicht hätte ich das vorher bringen sollen, Trigger Warning vielleicht an dieser Stelle, ja, es wird sehr viel über Rassismus gehen in dieser Folge. Zwangsweise. Da kommen wir nicht drum rum. Im Falle von Texas setzte der Präsident als Interimsgouverneur einen gewissen Andrew J. Hamilton ein. Also Andrew J. Hamilton war tatsächlich einer der wenigen Vorbürgerkriegs-Oppositionspolitiker gegen die Demokratische Partei. Weswegen er natürlich von den Pro-Unions-Texanern sehr viel Unterstützung hatte und auch von den Republikanern als angesehen galt. Man muss aber dazu sagen, in Texas gab es die Republikanische Partei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Republikanische Partei war, man möge sich unsere Präsidenten des Bürgerkriegs oder der Vorbürgerkriegszeit-Folge anhören zu diesem Thema. Die Republikanische Partei war eine relativ junge Partei zu diesem Zeitpunkt noch und hatte sich noch nicht in allen Bundesstaaten, vor allem nicht in den Südstaaten, gebildet, weil die Republikanische Partei eben gegen die Sklaverei war, während aber in sehr viele Südstaaten pro Sklaverei waren. Also für die Beibehaltung der Sklaverei. Das heißt also, die Republikanische Partei gab es zu diesem Zeitpunkt nicht und deswegen gab es eigentlich zwei Fraktionen. Es gab die alte Demokratische Partei und es gab die Unionisten sozusagen in Texas. Das Problem war, Andrew Hamilton wurde so ziemlich Hals über Kopf im Eilverfahren im Sommer 1865 eingesetzt. Und sollte jetzt so schnell wie möglich ordentliche Wahlen durchsetzen. Gleichzeitig hast du einen Präsidenten in den USA, der einfach nur verlangt, hier schwört einen neuen Eid auf die Verfassung und ich begnadige dich. Wenn ganz, ganz schnell Neuwahlen anstehen, Leute mit politischer Erfahrung zaubert man nicht einfach aus dem Hut. Und man muss auch dazu sagen, die Tatsache, dass Militär nach Texas geschickt wurde, noch dazu der erste Militäroberbefehlshaber für Texas, wo Texas noch als besetztes Territorium galt, bis die Neuwahlen überhaupt stattfinden konnten, war ein gewisser George Armstrong Custer. Und Custer hatte ein doppeltes Problem. Er war weder bei den Texanern sonderlich beliebt, weil er sich gleich sehr, wie soll man sagen, arrogant benommen haben muss und tatsächlich so die Leute wie ein Bittsteller zu sich kommen hat lassen. Und gleichzeitig war er auch bei seinen eigenen Männern nicht bedient. Weil er halt den Ruf hatte, ein Dandy zu sein, ein sehr eitler Fatzke zu sein. Ja, das war schon der schwere Stand. Man hört auch heute noch sehr häufig in Texas, dass die Schwierigkeiten in Texas durch die Militärbesatzung, durch die vielen Blauröcke in Texas überhaupt erst forciert und verschlimmert worden wären. Das kann man tatsächlich so nicht sagen, weil während der, streng genommen, Militärpräsenz wurde nach Texas abgeordnet und ja, Texas war im ersten Jahr zumindest militärisch okkupiert, also ungefähr 50.000 Truppen der Unionsarmee hielten sich in Texas auf 1865. Allerdings bis zum Jahr 1870 sollte diese Zahl auf 3.000 fallen. Und diese 3.000 waren auch mit anderen Aufgaben beschäftigt, aber da komme ich dann noch dazu. Jedenfalls, am 8. Januar 1866 werden Wahlen abgehalten. Im Februar 1866 soll der Kongress bereits das erste Mal zusammentreten und es würden eine Haufen ehemalige Konföderierte, die teilweise auch im Bürgerkrieg auf konföderierten Seite in Offiziersrängen gedient haben, wieder in den Kongress gewählt. Leute wie Hardin Richard Runnels, Orrin Roberts, Aris Walker, T.N. Wall, also explizite Befürworter der Sezession, sitzen jetzt wieder im Kongress in Texas und sollen über die neue texanische Verfassung abstimmen. Ist ein bisschen schwierig. Als ihren Sprecher wählen sie einen gewissen James W. Throckmorton, der dann auch ab Sommer 1866 der erste offiziell gewählte Gouverneur von Texas werden sollte, wieder Nachkriegsgouverneur. Und Throckmorton ist eine interessante Gestalt. Er war streng genommen ein Unionist, also er war streng genommen gegen die Sezession, aber als dann die Sezession stattfand, hat er auf Seiten der Konföderation gegen die USA gekämpft.
Okay.
Man kann sagen, er war so ein Kompromisskandidat, wo die immer noch innerlich Hardcore-Konföderierten kein Problem damit hatten, ihn zu wählen, weil er hat ja für sie gekämpft, während die Pro-Unions-Leute, die eigentlich immer noch so endlich die Konföderation eingestellt sehen wollen, sich da auch drauf einigen konnten, aber er war ja eigentlich gegen die Sezession. Ja. Aber man merkt an dem schon, der Kongress trat nicht unter den besten Umständen zusammen.
Ja, möglicherweise nicht, nee.
Ja. Und das sieht man auch an der Art und Weise, wie sie mit den Vorgaben umgegangen sind, mit denen sie in die Union aufgenommen werden sollten. Die Schuldfrage zum Ablehnen, das war das geringste Problem. Texas war enorm verschuldet. Wenn sie die Schuld loswerden, da haben sie überhaupt kein Problem damit. Das war das geringste Problem. Aber bei der Frage, sich der Sezession sozusagen zu widersetzen und die Sezession für ungültig zu erklären, da ging es schon los.
Mhm.
Sie erklärten die Sezession für ab dem Zeitpunkt für ungültig, an dem der Kongress zusammengetreten ist. Nicht von dem Zeitpunkt an, als die Sezession erfolgt ist.
Oh, okay, das klingt so, als hätte man da schon quasi einen schwerwiegenden Fehler gemacht.
Das macht insofern einen massiven Unterschied, weil damit auch gleichzeitig alle Gesetze, die in Texas erlassen wurden zu dieser Zeit, sofern sie nicht in direkten Konflikt mit der US-amerikanischen Verfassung stehen, nachträglich für gültig erklärt wurden.
Mhm. Mhm.
Und das geht Hand in Hand mit einem zweiten Problem, denn ja, sie haben den 13. Verfassungszusatz für gültig erklärt. Ne? Sklaverei ist ab sofort abgeschafft.
Mhm.
Was sie allerdings nicht für ungültig erklärt haben, ist sämtliche Rassegesetze, die vor und während des Bürgerkriegs in Texas geschlossen wurden. Die waren weiterhin in Kraft.
Ah, okay, ja. Das ist ein Problem.
Das waren so Gesetze wie: Schwarze dürfen nicht auf öffentliche Schulen gehen. Streng genommen dürften Schwarze auch keine Bildung erhalten. Schwarze dürfen keine Weißen heiraten. Und Wahlrecht für die Schwarzen geht einmal schon gleich gar nicht. Schwarze dürften keine Ämter bekleiden. Schwarze dürften nicht in Gerichtsverfahren aussagen, außer es geht um Fälle gegen andere Schwarze. Also ein ehemaliger Sklave, der gesehen hat, wie ein Weißer einen Mord begeht, na, der darf nicht aussagen. Ne?
Mhm.
Geht gar nicht. Also ja. Diese Gesetze blieben weiterhin in Kraft. Und das war dann auch sehr schwerwiegend. Es sollte dann also auch noch das war erstmal dieser vorläufige Kongress, der da zusammengetreten ist. Dann sollte jetzt endgültig nochmal die richtige Wahl stattfinden, auch mit einer ordentlichen Gouverneurswahl. Die fand am 25. Juni 1866 statt und da wurde dann eben James Throckmorton zum neuen Gouverneur gewählt.
Mhm.
Und da wurde es dann nämlich schon diffizil, denn die offiziell 11. Staatsregierung von Texas, die dann am 6. August 1866 zusammentrat, die weigerte sich jetzt, den 13. Verfassungszusatz anzunehmen.
Mhm.
Was sie stattdessen machten, war eine Reihe von Gesetzen zu erlassen, die als Black Codes bekannt sind. Also speziell Gesetze, die die neue Position der Schwarzen in Texas genauer definieren sollte. Und man muss jetzt auch dazu sagen, in den Südstaaten, in den ganzen konföderierten Staaten, speziell in den Staaten, die noch nicht wieder, auch nicht vor Kriegsende in die Union aufgenommen, also North und South Carolina, Georgia, mhm, Florida, Alabama, Mississippi und Texas, da lebten bis zum Ende des Bürgerkriegs ungefähr 4 Millionen Afroamerikaner. In einem Staat wie Mississippi lebten sogar mehr Afroamerikaner als Weiße.
Mhm.
Und die waren jetzt mit einem Schlag frei.
Ja.
Also sozusagen, per 13. Verfassungszusatz. Und in den Südstaaten hatten viele Leute Angst. Viele Leute erinnerten sich noch an die Revolution von Haiti 1804, wo auch ein Sklavenaufstand stattgefunden hat. Der Sklavenaufstand war erfolgreich. Sie haben quasi die französische Fremdherrschaft abgestreift. Und in einem großkonzertierten Massaker wurde dort die sämtliche weiße Bevölkerung von Haiti nicht hingerichtet, sondern geradezu massakriert. Ich habe es ja schon gesagt, Massaker. In den Südstaaten hatten sehr viele Leute Angst, dass das dann auch passieren könnte. Ne? Sobald diese 4 Millionen Schwarzen in den Südstaaten frei sind, werden die sich an ihren ehemaligen Meistern rächen. Mhm. Sie werden das Land haben wollen, auf dem sie vorher gearbeitet haben. Es hat auch nicht geholfen, dass es in den Nordstaaten ein paar Hardcore-Republikaner gab, die das sogar aktiv verlangt haben. Enteignet die Plantagenbesitzer, lasst die ehemaligen Sklaven drauf arbeiten. Das hat da sehr viele Ängste und Widerstände geschürt. Mhm. Und deswegen erließ der Kongress in Texas in Reaktion darauf erstmal eine Reihe von Gesetzen. Das erste war ein Gesetz, um eben die Rechte von Persons lately known as slaves and free persons of color, also Personengruppen, ehemals Sklaven und jetzt freie Farbige, die sollte diese Rechte definieren und verkünden. Und da wurden ihnen einige Rechte eingeräumt, im Prinzip. Sie dürften jetzt Eigentum besitzen. Sie dürften Eigentum verkaufen oder veräußern. Sie konnten Verträge schließen, legitim. Konnten sie nämlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht, bis Sommer 1866. Mhm. Sie konnten Klage einreichen, wenn ihnen Unrecht getan wurde und auch selber verklagt werden. Sie konnten Testamente machen. Und es wird ihnen auch nominell eingeräumt, dass sie persönliche Sicherheit genießen und Freiheiten genießen. Und dass Diskriminierung, die gegen ihn über ausgeübt wird, gegen das Gesetz verstößt und sie dagegen klagen können. Mhm. So. Allerdings, explizit in diesem Gesetz blieben weitere alte bestehende Rechte weiterhin in Kraft. Das heißt, sie durften immer noch nicht wählen, sie durften immer noch nicht für ein Amt kandidieren oder dieses ausüben, auch nicht kommissarisch. Sie durften nicht in einer Jury sitzen. Und sie dürften immer noch nur in Gerichtsfällen aussagen, in denen es um andere Schwarze geht. Andere Person of Color. Und sie dürften immer noch nicht Weiße heiraten. Aber das war noch nicht alles. Texas war einer der ersten Staaten, der von Eisenbahnlinien verlangte, dass sie jetzt separate Waggons, Abteile, zur Verfügung stellen müssen für schwarze Passagiere.
Ah, okay. Die ersten Züge von dem, was später Segregation genannt.
Exakt das. Das wurde auch verkauft als ein, das ist zu ihrer eigenen Sicherheit, na, weil wenn die so durchmischt sind auf engen Raum, wenn die zusammentreffen. Also, ja. Es wurde verfügt, dass ein von der Union etabliertes Büro, das Freedmen's Bureau, also offiziell das Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, also für Flüchtlinge, Freigelassene und Ländereien, die keinen Eigentümer mehr besitzen. Dieses Büro sollte einen eigenen Fonds bekommen, der dafür sorgt, dass eigene Schulen für Schwarze etabliert werden. Natürlich, es sollte wenig überraschen, es war nie genug Geld da, um die auch nur annähernd so gut zu finanzieren wie die öffentlichen Schulen.
Ja, klar.
Aber das Allerbeste war, wie sie mit der Art und Weise umgingen, wie Schwarze künftig arbeitssuchende Schwarze, sage ich mal so, behandelt werden sollen. Mhm. Es wurde gerechtlich verfügt, dass der Homestead Act nicht für People of Color gilt. Das heißt also, der Homestead Act sagt ja, 80 Acre Land dürfen, wenn die vorher noch nicht beansprucht sind, von jedem, der da drauf siedelt und die erfolgreich bewirtschaftet, dieses Land gehört ihm. Mhm. Für People of Color in Texas sollte das nicht gelten.
Okay. Was ja übrigens, der Homestead Act ist ja auch sehr bedeutend, weil er ja quasi diese ganze Westwärtswanderung erst so richtig in Fahrt gebracht hat.
Was auch eingeführt wurde, und jetzt wird's perfide, das war das sogenannte Apprentice Law oder Gesellengesetz. Mhm. Dieses Gesetz richtet sich darauf, dass man Minderjährige als Gesellen anheuern kann oder bekommen kann. Entweder mit Einverständnis der Eltern, oder wenn ein Gericht zum Beispiel verfügt, dass die Eltern nicht angemessen für dieses Kind, für diesen Minderjährigen sorgen können. Mhm. Diese Gesellen werden dann einem Meister zugewiesen.
Oder auch einem Master.
Einem Master, wenn man so möchte. Dieser Master wird verpflichtet, dass er diesen Gesellen Essen, Kleidung, medizinische Behandlung und eine gewisse Form von Erziehung für irgendeine Art von Beruf oder Handel zuteil lassen muss, was aber auch Plantagen oder Feldarbeit mit einschließt.
Sprich, man hat einen Umweg gefunden, um Kinder schwarzer Eltern wieder zu Sklaven zu machen. effektiv.
Richtig, denn im Gegenzug war der Geselle verpflichtet, zu jeder Zeit dem Master zur Verfügung zu stellen, durfte nicht unerlaubt vom Anwesen verschwinden und der Master durfte ihn auch körperlich züchtigen, wenn er irgendwie widerspenstig oder faul war.
Mhm, ja.
Sklaverei ohne Sklaverei zu nennen, das geht auch noch weiter. Es wurde ein weiteres Gesetz erlassen, ein sogenanntes Vagrancy Law. Also wenn jemand ohne Arbeit oder ohne Eigentum aufgegriffen wird, kann ein örtliches Gericht ihn als Vagabunden einstufen und gesetzlich dazu zwingen, auf staatlichem oder privat besessenem Land zu arbeiten, um einer ordentlichen Tätigkeit nachzugehen.
Ja. Wir kombinieren das jetzt übrigens mal. Schwarze dürfen kein eigenes Land erwerben nach dem Homestead Act.
Richtig.
Kinder können zu Gesellendiensten herangezogen werden, indem man sie in Verträge steckt oder ein Gericht beschließt, das so zu tun. Oder wenn irgendjemand, der zum Beispiel kein Land bestellen kann, weil er keinen Staff und deswegen keinen Job hat, irgendwo aufgegriffen wird, wird er zu Zwangsarbeit.
Und welchem Job soll er denn nachgehen? Was für einen Handel, was für einen Beruf haben sie denn in den letzten 400-500 Jahren lernen können in Texas?
Eben.
Das heißt also, ja, nominell galt dieses Gesetz für alle. Praktisch, die Richter waren alle Weiße, weil Schwarze durften ja kein Amt bekleiden. Und Richter durften entscheiden, wer als Vagrant oder als eine Familie, die nicht in der Lage ist, sich um einen Minderjährigen zu kümmern, eingestuft wird. Ja.
Ja.
Man kann nicht behaupten, dass es nicht um Sklaverei ging beim Bürgerkrieg. Wirklich, wirklich, wirklich nicht.
Ja.
Das kam allerdings jetzt auch im Norden nicht gut an. Vor allem nicht beim Kongress. Denn der zu diesem Zeitpunkt immer noch republikanisch geführte Kongress sah jetzt nicht ein, warum jetzt aus Staaten wie Texas oder aus anderen ehemaligen konföderierten Staaten jetzt genau die Leute, die für die Sezession gestimmt haben, die Leute, die die Spaltung der Vereinigten Staaten herbeigeführt und vorangetrieben haben, jetzt mit ihnen zusammen im Kongress sitzen sollten und jetzt quasi die ganzen Gesetze, die in den letzten Jahren gemacht wurden, wieder komplett rückgängig machen. Oder eben solche, Sklavereigesetze, die man nicht Sklaverei nennen, machen. Das heißt, der Kongress trat jetzt zusammen und versuchte, diese ehemaligen Konföderierten daran zu hindern, ihr Amt im Kongress anzutreten, weil sie als Staatsfeinde eingestuft werden, als nicht der Union treu. Das versuchte Andrew Johnson, aktiv. Ach ja, und der Kongress brachte auch den 14. Verfassungszusatz auf den Weg, der feststellen sollte, dass Schwarze eben auch allgemeines Wahlrecht genießen und auch gewählt werden dürfen für Ämter und auch politische Ämter bekleiden dürfen. Und sie versuchten auch diese Black Code zu verhindern, von staatlicher Seite aus. Das wiederum versuchte Präsident Johnson per Veto zu verhindern. Also der Präsident und der Kongress bekämpften sich aktiv gegenseitig über die Frage, wie man jetzt mit dieser Situation in Staaten wie Texas umgehen sollte.
Man lasse sich deswegen mal kurz auf der Zunge zergehen. Der 14. Verfassungszusatz. Das heißt, in 13 anderen Verfassungszusätzen ging es um alles, nur nicht darum, die grundlegenden Menschenrechte der Bill of Rights auf alle anzuwenden.
Ja, genau, weil ich meine, der 13. Verfassungszusatz sagte jetzt eben auch nur, die Sklaverei wird abgeschafft. Das hat aber nicht automatisch auch bedeutet, dass Menschen- und Bürgerrechte auch auf jetzt diese freigelassenen Sklaven anwendbar wären. Das musste erst noch auf den Weg gebracht werden. Also, ja, und über diese Frage zerfleischten sich jetzt gerade der Präsident und der Kongress gegenseitig. Das heißt also, jetzt auf staatlicher Ebene herrscht jetzt auch Chaos. Das führt letztendlich dazu, dass der Kongress, der stark genug war, um die Vetos des Präsidenten wiederum einzukassieren, so heftig ging es zu, am 2. März 1867 den Reconstruction Act erließ. Der sagte, dass die Staaten, die sich weigerten, den 13. und 14. Verfassungszusatz zu ratifizieren, in 5 Militärdistrikte eingeteilt werden und dort jetzt jeweils ein prominenter General der Unionsarmee eingesetzt wird, der auch die Macht bekommt, im Zweifelsfall den legitim gewählten Gouverneur absetzen zu können, wenn er in ihren Augen sich gegen die Ziele der Union und der Reconstruction stellt. Mhm. Und das passiert dann auch in Texas. Throckmorton versuchte eben zu argumentieren, dass sich der Kongress ja, also dass zwar nominell erst einmal, um hier die Wiederaufnahme in die Union zu genehmigen, der provisorische Kongress ja schon sich auf den 13. Verfassungszusatz geeinigt hätte, aber dass ja die Mehrheit der Texaner ablehne, das zu ratifizieren, wie ja der neu gewählte Kongress, die neu gewählte Regierung deutlich gemacht hat. Und deswegen weigert er sich, den 13. und dann auch den 14. Verfassungszusatz zu akzeptieren und zu ratifizieren. In Texas wurde als Teil dieses Militärdistrikts, Texas war der 5. Militärdistrikt oder Teil des 5. Militärdistrikts unter einem General Griffin. General Griffin empfahl, Gouverneur Throckmorton abzusetzen, und am 30. Juli 1867 wird Throckmorton tatsächlich von Philip Sheridan höchstpersönlich, also Oberbefehlshaber der Streitmächte oder zumindest Oberbefehlshaber des gesamten Militärdistrikts zu diesem Zeitpunkt, als ein Hindernis zur Reconstruction abgesetzt.
Ja. Mhm. Ja.
Also das ist dann auch so ein Punkt, wo sich dann auch viele auch heute noch darauf berufen. Das ist so ein Moment, wo tatsächlich mal das Militär aktiv interveniert hat und den entsprechenden, in den Augen der Leute legitim gewählten und wahrscheinlich war er legitim gewählt, bis zu einem gewissen Grad Gouverneur absetzen würden. Mhm. Es war nur alles nicht so einfach. Also, bis dann auch mal wieder eine ordentliche Wahl abgehalten werden konnte, sollte es noch bis zum 25. April 1869 dauern. In dieser Zeit war Texas nominell unter Militärverwaltung und in dieser Zeit war in Texas tatsächlich ziemliches Chaos. Mhm. Weil, also der Kongress sah vor, also der amerikanische Kongress als Teil des Reconstruction Acts sah vor, dass Leute in der Lage sein müssen, einen sogenannten Test-Oath abzulegen jetzt, um überhaupt ein Amt bekleiden zu können. Dieser Test-Oath besagt unter anderem auch, dass sie nie nachweislich niemals Waffen gegen die Union erheben dürften. Mhm. Disqualifiziert also so ziemlich jeden, der Dienst in der konföderierten Armee ausgeübt hat. Mhm. Und das Militär bekam jetzt die Aufgabe, dies durchzusetzen. Das führte dann dazu, dass zwischen dem 1. November 1867 und dem 25. April 1869, also bis dann wieder ordentliche Wahlen durchgeführt wurde, in den gesamten Distrikten von Texas mehr als 400 Richter, Amtsträger, Bürgermeister und dergleichen vom Militär abgesetzt wurden, weil sie diesen Test-Oath nicht bestanden haben. Letzten Endes gab es keinen einzigen Bezirk in Texas, in dem nicht mindestens ein Amtsträger deswegen seines Amts enthoben wurde. Mhm. Im Gegenzug können immer noch keine Wahlen durchgeführt werden. Es müssen erstmal wieder geeignete Kandidaten gefunden werden. Und es ist ja schön, dass jetzt prinzipiell auch Schwarze oder People of Color, wie man sie nennen möchte, Freedmen, gewählt werden dürfen. Das Problem ist, diese Freedmen haben überwiegend keinerlei schulische Bildung bekommen, haben keinerlei Amt ausgeübt und die sollen jetzt politische Amtsträger werden.
Okay, ja,
wenn denn ja gerade jemand ein Naturtalent ist. Man würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, Lieschen Müller vom Bergbauernhof auf der Alm oben jetzt irgendwie in den Bundestag zu setzen. Ne? Also würden manche als schön und romantisch und als gut empfinden und eine schöne Balance bringen, aber die Leute sind halt einfach überfordert mit diesen Aufgaben. Ein weiteres Problem, und da kommt sie jetzt, die Gesetzlosigkeit. Zu den Amtsträgern, die des Amtes enthoben werden, gehören natürlich auch County Sheriffs. Die wenigsten Bezirke in Texas haben überhaupt ein Gefängnis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt kaum eine legitime Gesetzesgewalt. Texas ist de facto unter einer Art Militärverwaltung. Allerdings die Militärbesatzung geht eben wegen Sparmaßnahmen von über 50.000 auf letztendlich 3.000 im Jahr 1870 zurück. Und die vielgelobten Texas Rangers, diejenigen, die quasi bezirksübergreifend für Recht und Ordnung sorgen sollten, die gibt es auch nicht mehr in dieser Zeit. Weil der Grund war, weil die sogenannte 8 Texas Cavalry während des Bürgerkriegs, die von einem gewissen Benjamin F. Terry ins Leben gerufen wurde, die war auch bekannt als Terry's Texas Rangers. Wohlgemerkt, dieser Benjamin Terry selber war kein Texas Ranger und er hat auch nicht explizit Texas Ranger rekrutiert für diese Einheit. Es gehörten dieser Einheit aber auch einige Texas Ranger an. Und weil halt der Name Terry's Texas Rangers so prominent war als eine militärische Einheit, die im Bürgerkrieg gegen die Union gekämpft hat, wurde de facto nach Ende des Bürgerkriegs, wurden die Texas Rangers aufgelöst. Aha. Das heißt also, es gab jetzt auch keine bezirksübergreifende Polizeigewalt mehr in Texas, wohlgemerkt in diesem riesigen Gebiet.
Yep.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass Gesetzlosigkeit ganz grob gewütet hat. Da sahen sich jetzt natürlich viele ehemalige Konföderierte jetzt bestätigt. Ne? Aha, die Union kommt, jetzt Militärverwaltung ist da, die Schwarzen sind jetzt alle frei und jetzt herrscht Chaos und Unordnung. Ne? Also da fühlten sich sehr viele alte Demokraten und alte Konföderierte jetzt so irgendwo bestätigt. Ja, es sollte sich dann auch eine Fraktion in den Demokraten bilden, die sogenannten Redeemers, ne? Also die Erlöser, ja, oder auch die Wiedergutmacher, wenn man so will. Ne?
Ja.
Also Redemption ist sozusagen das, ja, man hat jetzt hier sich so bewährt und befreit und man hat die Schuld sich abgestriffen und etwas getan, um sich zu rechtfertigen. Das sollte sich dann bilden. Tatsächlich sollte eine Untersuchung mal gemacht werden über die gesamten Morde, die zwischen 1865 und 1868, bis dann wieder eine ordentliche Gouverneurswahl durchgeführt wurden, in Texas gemeldet wurden. Wohlgemerkt, nur die gemeldet wurden. Die Dunkelziffer ist viel höher. Weil in der Zeit hat natürlich der Ku Klux Klan und andere Gruppierungen haben da auch ordentlich gewütet und haben Wähler eingeschüchtert. Ne? Haben versucht zu verhindern, dass sich eine republikanische Partei in Texas bildet, die überwiegend von Schwarzen gebildet wurde. Wer hätte das gedacht?
Mhm.
Die ehemalige Mexikaner, also Tejanos, von ihrem Land vertrieben haben. Das ging natürlich mit ordentlicher Gewalt einher. Eine Untersuchung, die vom Kongress eingesetzt wurde, stellte fest, dass von den über 900 Morden, 939 Morden, die gemeldet wurden zwischen 1865 und 1868, mehr als 400 Morde Weiße an Weißen waren.
Mhm.
379 Schwarze, die von Weißen ermordet wurden. Und 13 Weiße, die von Schwarzen ermordet wurden.
Oh, okay.
Ja. So viel zu den Horden an marodierenden Freigelassenen, die Weiße töten. Die Zahl von Schwarzen, die andere Schwarze getötet haben, ist höher.
Ja.
Aber ja. Aber nichtsdestoweniger, der Ku Klux Klan. Oder auch, also meistens wurden sie in Texas auch die Knights of the White Camellia genannt oder die Weiße Bruderschaft. Die war ganz, ganz fest etabliert.
Mhm.
Der nächste Gouverneur, der dann gewählt wird, ist tatsächlich ein Republikaner. Da wird dann auch immer gerne gesagt, da sehen sich der Konföderierte gerechtfertigt, die sagen, der ist nur gewählt worden, weil ja, Konföderierte nicht wählen dürften, weil das Militär uns unterdrückt hat, dass wir ordentlich zur Wahl gehen dürften, wegen dieser erzwungenen Africanization. Der Begriff fällt tatsächlich oft.
Mhm.
Und deswegen wird am 20. Januar 1868 ein gewisser Edmund J. Davis zum neuen Gouverneur von Texas gewählt, eben für die Republikanische Partei, der auch Unterstützung hatte von zu diesem Zeitpunkt dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ulysses S. Grant. Er wurde mit einer Mehrheit von 44.000 zu 11.000 Stimmen gewählt, was relativ wenig ist für die Bevölkerung von Texas. Wobei eine Untersuchung festgestellt hat, es haben sich doppelt so viele Leute für die Wahl registriert, als dann letztendlich gewählt haben. Und es war auch so, dass sehr viele demokratische politische Führer ihre Anhänger abgehalten oder abgeraten haben, zur Wahl zu gehen, um dieses Narrativ zu bestärken, ja, der amerikanische Kongress lässt eh nicht zu, dass wir anständige Wahlen durchführen. Ne? Geht nicht zur Wahl, dann können wir hinterher auch behaupten, ja, natürlich war das eine geschobene Wahl, weil hätte ja eh keinen Zweck gehabt. Mhm. Jedenfalls, Edmund Davis sieht sich jetzt mit einem Riesenproblem konfrontiert. Ne? Wir haben eine Gesetzlosigkeit, wie sie noch nie gesehen war. Wir haben eine fast nicht funktionierende Polizeigewalt. Er versucht das zu adressieren, indem er 1870 die sogenannte Texas State Police formiert. Die Texas State Police sollte im Endeffekt das tun, wo das Militär nicht helfen kann, weil das Militär hat zu diesem Zeitpunkt in erster Linie nur noch an den Frontier-Regionen zu tun, um gegen Natives zu kämpfen. Weil natürlich diese ganze Unordnung in Texas, kommt jetzt noch erschwerend hinzu, von Apache, Comanche und Kiowa genutzt wird, um jetzt auch Rache zu üben für die ganzen Ländereien und die ganzen Grausamkeiten und unfairen Behandlungen, die ihnen in den Jahren davor zugetan wurde, sich zu rächen. Die Apachen wurden ja teilweise auch gezwungenermaßen in Reservate deportiert, Bosque Redondo zum Beispiel, wo sie dann auch mit ihren Erzfeinden, den Navajo, zusammengesteckt wurden. Das ist auch sehr gut gegangen. Viele Apachen sind dabei verhungert oder wurden getötet von ihren Feinden, den Navajo. Und das nutzt natürlich dann Apachenführer wie Geronimo und dergleichen für einen Aufstand. Und na, natürlich, wenn der Staat Texas schwach ist und keine organisierte Polizei oder Staatsgewalt vorhanden ist, um ihnen Einhalt zu gebieten, können die auch als marodierende Bande ganz viel Unheil anrichten. Also auch hier, ja, Texas, großes Native-Problem in dieser Zeit, wenn man das so betrachtet. Mhm. Was auch nicht geholfen hat, naja, wir hatten das ja. Immerhin, es wurden einige Sachen, die Black Codes wurden einkassiert. Schwarze durften jetzt auch von dem Homestead Act Nutznießer sein. Nicht nur das, jeder Mann bekommt per Homestead Act, wenn er das Land besiedelt, 80 Acre zugesprochen. Und wenn er noch dazu als ein Oberhaupt einer Familie ist, zusätzliche 80 Acre, also 160 Acre. Mhm. Nichtsdestoweniger, man hat immer noch das Problem, dass diese ehemaligen Sklaven, die wenigsten davon haben irgendeinen Handel erlernt. Und sagen wir mal ehrlich, die wenigsten von uns sind Naturtalente und können sofort irgendwie ein Handwerk oder irgendwie ein Gewerbe betreiben, ohne irgendeine Form von Ausbildung. Wenn man nicht lesen kann oder rechnen kann, ist es schwierig, Geschäft zu betreiben. Es gibt nicht viele Jobs, die sie haben können. Ne?
Ja, klar.
Es gibt zwei gute Arbeitgeber in der Zeit, die sozusagen jeden nehmen. Oder fast jeden. Das Militär und die Texas State Police.
Ah, okay. Ja.
Überflüssig zu erwähnen, dass diese zwei Gruppierungen immer noch in Texas nicht sonderlich beliebt sind.
Mhm. Kann man sich vorstellen, ja.
Was auch noch dazu kommt, durch diese Regelung in Texas, dass quasi ein Oberhaupt einer Familie nochmal zusätzliche 80 Acre Homestead Act Land bekommt, und in Texas gibt es viel Land, das sorgt dafür, dass aus sehr vielen anderen ehemaligen konföderierten Staaten, wie Tennessee, wie Georgia, wie den Carolinas, jetzt sehr viele Leute nach Texas kommen, um davon Nutznießer zu werden. Und die natürlich dieses ganze Narrativ nochmal bestärken mit diesem korrupten Militär und der korrupten Polizei, die quasi jetzt Schwarze beschäftigt, um Rache zu üben an den Weißen. Mhm. Weil das mit der korrupten Polizei leider nicht ganz so von der Hand zu weisen ist.
Ja.
Denn, ja, die Texas State Police war durchaus auch von Vorwürfen der Korruption geplagt, und es hat auch wirklich nicht geholfen. Also bereits 1870 weigerten sich die Bevölkerung in Hill County mit der Texas State Police zusammenzuarbeiten, um eine Outlaw-Gang, die sogenannte Kinch West Gang, zu verfolgen. Mhm. Hinderten sie aktiv daran, Mörder, die Freedmen getötet haben, zu verhaften. Und 1872 machte sich der stellvertretende Chef der Texas State Police, ein gewisser James Davidson, mit über $37,000 aus der Kasse von beschlagnahmten Gütern, die die Texas State Police eben einkassiert hat, aus dem Staub.
Autsch. Okay, ja. Man kann schon verstehen, warum sie wohl nicht ganz so beliebt war.
Ja, ja.
Und woher diese Korruptionsvorwürfe kommen.
Wenn, also es hilft halt, also sie waren auch underfunded, also sie hatten auch nicht genügend Geld, sie haben hinten und vorne, es hat hinten und vorne Geld. Wenn dann auch noch ein Kommandant sozusagen, eines der Oberhäupter dieser Texas State Police, mit 37.000 US-Dollar, fast $1 Million in heutiger Währung sich aus dem Staub macht, ja, Das hat natürlich dann auch alles den Gouverneur Davis nicht gerade beliebt gemacht. Nominell war unter Davis zwar Texas bereits wieder Teil der Union geworden, aber nichtsdestoweniger erhielt er ordentlich Gegenwind, was dann dazu führte, dass bei der nächsten texanischen Gouverneurswahl am 15. Januar 1874 ein Demokrat und Hardcore ehemaliger Konföderierte namens Richard Koch zum Gouverneur von Texas gewählt wurde. Wir haben dieses ganze Davis-Koch-Malheur schon mal in einer Bonusfolge angesprochen. Also wohlgemerkt, die Wahlbeteiligung war signifikant höher bei der Wahl, als Koch gewählt wurde. Davis weigerte sich, das Wahlergebnis anzuerkennen, hat sich im Gouverneurssitz eingeschlossen, wollte sogar dann den Präsidenten Ulysses Grant um Entsendung des Militärs bitten, um Koch am Betreten des Gouverneurssitzes zu hindern. Das war also alles ein massives Drama. Letzten Endes, um des lieben Friedens willens, Grant erkannte aber dann den Wahlsieg von Koch an, befahl Davis, der sich in der Schatzkammer des Gouverneurssitz eingeschlossen hatte und geweigert hatte, rauszukommen, diesen zu verlassen und eben die Amtsräume jetzt seinem Nachfolger zur Verfügung zu stellen. Und Koch, ja, setzte dann einige Dinge um, die, also er wurde so eine zentrale Figur dieser Redeemer-Bewegung, er setzte dann auch einige Dinge um, die dann dafür sorgen sollten, dass bis in die 1960er Jahre in Texas kein Republikaner mehr zum Gouverneur gewählt werden sollte. Davis hatte übrigens auch noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen, nämlich mit der Wirtschaftskrise von 1873, die extrem vorangetrieben wurde von der Eisenbahn oder dem Eisenbahnboom in Texas. Also die in den gesamten USA gab es einen Eisenbahnboom. Wir haben es ja in der vorletzten Folge schon angesprochen mit der Wirtschaftskrise von 1873. Kurzer Recap. Unter anderem wurde die vorangetrieben vom Eisenbahnboom. Eisenbahnen wurden in den gesamten Vereinigten Staaten gebaut. Das Problem an dieser Sache war, der operative Betrieb dieser Eisenbahn war für sich selbst genommen nicht wirtschaftlich. Also mit den Kosten, die sie für den Transport von Passagieren und Gütern eingenommen haben, haben sie sich nicht finanzieren können. Einzig und allein dadurch wurden sie zum Gewinn, weil der Staat, der amerikanische Staat oder eben auch die Bundesstaaten, jede gebaute Meile an Eisenbahnstrecke immer noch mit Landgrants und Geldzuschüssen gedeckt und gegenfinanziert haben.
Ja, das stimmt. Hierzu übrigens auch unsere Folge zur transkontinentalen Eisenbahn und wie mit diesen Landgrants damals schon sehr viel Schindluder getrieben.
Und das hat auch in Texas dazu geführt, dass 4 verschiedene Eisenbahnlinien in Texas Eisenbahnen bauen wollten. Davis war dagegen. Davis hat gesagt, die wirtschaftliche Situation in Texas ist in dieser Zeit nicht stark genug, um mehr als eine Eisenbahnlinie unterstützen zu können. Aber er wurde von der legislativen Versammlung überstimmt und in Texas setzte ab 1871 auch ein Eisenbahnboom ein, der dann 2 Jahre später, als die Eisenbahnblase platzte, weil der Staat diese Landgrants nicht mehr ausbezahlt hat, in sich zusammenbrach und Texas in eine Wirtschaftskrise stürzte. Unter anderem auch, und da muss man jetzt auch dazu sagen, warum sind in den Jahren davor viele nach Texas gekommen? Weil Texas hat tatsächlich eine gewisse wirtschaftliche Blüte erlebt in dieser Zeit. Trotz des ganzen Chaos. Oder vielleicht auch wegen des ganzen Chaos irgendwo. Weil Wer unsere Folge zu Charles Goodnight gehört hat, ab 1866 setzte in Texas der Rinderboom an mit den großen Viehtrieben, die eben das ganze Vieh, das in Texas während des Bürgerkriegs sich mehr oder weniger wild vermehren hat können und das in Texas nichts wert war, über tausende von Meilen in andere Bundesstaaten getrieben werden konnte, um dort verkauft zu werden. Das wurde jetzt der neue große Wirtschaftszweig. Und eben in Kombination mit diesen ganzen Homestead Acts, wo Leute 160 Acre Land als Familienoberhäupter hatten. Und wenn die einen Bruder hatten, der auch ein Familienoberhaupt war, waren das ja gleich 360 Acre Land. Kamen jetzt ganz, ganz viele Leute nach Texas in dieser Zeit, um da eigene Rinderherden aufzuziehen. Das war ein riesen Rinderboom. Und übrigens, wir haben es ja schon gesagt, du bist ein ungelernter Kerl, du kannst nicht lesen und schreiben, du hast kein Handwerk erlernt und kannst auch keinen Handel betreiben. Wenn du nicht fürs Militär arbeiten kannst oder willst oder dich nicht der Texas State Police anschließen willst, wo kannst du noch einen Job kriegen in Texas in dieser Zeit?
Cowboy?
Cowboy!
Dachte ich mir.
Du wirst also Viehtreiber und tatsächlich jeder dritte Cowboy in Texas zwischen 1865 und 1874 war ein Schwarzer. Es war einer der besten Jobs, die Schwarze haben konnten in dieser Zeit in Texas und es wurde auch rege genutzt. Es gab dann noch ein anderes Problem mit der texanischen Regierung, über da gehe ich jetzt nicht so drauf an. Es gibt auch diese Begriffe mit den Carpetbaggers und den Scallywags.
Oh ja.
Das lage ich jetzt mal in eine Bonusfolge aus, wer darüber mehr hören möchte. Aber auf jeden Fall, auch der Rindermarkt in Texas rannte 1873 in eine Wirtschaftskrise. Denn das Problem war, es war ein sehr, sehr schlechter Futtersommer. Die wenigsten Rinderzüchter konnten gerade ihre Rinder absetzen, waren also erstmal gezwungen, auf ihren Herden sitzen zu bleiben. Und erst einmal, um über diese Talphase zu kommen, Kredite bei Banken aufzunehmen. Dann platzte die Eisenbahnblase und die Banken gingen pleite und damit wurden auch die Kredite sofort einverlangt. Was natürlich dann auch einige Rinderzüchter sehr in die finanzielle Krise gestürzt hat, weswegen in der Zeit sehr viele texanische Rinderzüchter dann auch nach New Mexico oder Arizona gehen. Also auch hier ist die Verbindung wieder da. Das heißt also, das Ganze hat dann auch dieser Gesetzlosigkeit ganz massiven Vorschub geleistet. Coke schafft es, man kann jetzt von Coke halten, was man will. Ja, er war reaktionär ohne Ende. Ja, er war alter Konföderierter. Ja, er hat dafür gesorgt, dass die Rechte, die Schwarzen sich hart erarbeitet haben in der Zeit, wieder nach und nach zurückgekappt wurden, sodass bis zum Jahr 1890 von 100.000 registrierten schwarzen Wählern die Zahl auf 5.000 zurückgeht in Texas.
Ja.
Aber er schafft es wieder, für Stabilität zu sorgen. Es ist wieder eine stabile Regierung da. Er erklärt die Texas State Police für aufgelöst und tut die Texas Rangers wieder einsetzen, die eben in diesem harten Heart of the South Kern, der da ist, immer noch einen besseren Ruf genießen. Und die wird dann auch wieder mit Vollmachten ausgestattet, um bezirksübergreifend aktiv zu werden und damit auch dieser Gesetzlosigkeit wieder stärker Einhalt zu gebieten. Und dadurch stabilisiert sich die Lage wieder. Und ab 1877, mit dem Kompromiss von 1876, wer sich darüber mehr anhören möchte, hört sich bitte unsere Präsidentenfolge zu Rutherford B. Hayes nochmal an. Ab da ist dann die Reconstruction offiziell abgeschlossen. Und Texas blickt tatsächlich dieses geplagte Texas mit seinen Fehden und seinen Morden und seinem Chaos, blickt ab diesem Zeitpunkt einer guten Zukunft entgegen. Getragen von der Blüte des Rindermarktes, der ab 1874 wieder einen Aufschub erhält und auch dann den Eisenbahnlinien, die dann finanziert werden können, die sich dann bis in die 1880er Jahre auch bis runter an die mexikanische Grenze durchbauen. Also es gibt dann eine Nord-Süd-Linie und eine Ost-West-Linie und dann braucht es auch die großen Wintertracks nicht mehr, aber das sorgt natürlich dafür, dass Texas auch wieder eine wirtschaftliche Blüte bekommt. Tatsächlich auch interessanterweise mit neuen Baumwollplantagen, die dann entlang der Eisenbahnlinien vor allem sehr guten Gewinn abwerfen, weil dann eben die Baumwolle, die in Texas gepflanzt wird, direkt an die Märkte an der Ost- und Westküste gebracht werden können. Dadurch stabilisiert sich Texas und wird tatsächlich zu einem neuen Staat der Blüte. Und es erhärtet sich allerdings durch diese Zeit, die in der Reconstruction durchgemacht wurde, das alte Erbe, das alte texanische Erbe des Staates Texas Stands Alone, der Lone Star State, der sich quasi als der hyperpatriotische, wir sind Amerikaner, aber wir sind vor allem erstmal Texaner-Staat in der Union etabliert. Und das war mal im ziemlichen Eiltempo das Thema Reconstruction am Beispiel Texas durchgedrückt.
Ja, man merkt vielleicht, es gibt, oder wir haben uns dabei was gedacht, dass wir bei der Texas-Folge damals das nicht mit angehängt haben, weil es ist ziemlich ausführlich.
Es ist ein unglaublich komplexes Thema und damit haben wir auch die allgemeine Komplexität mit der Reconstruction auf die gesamte Union jetzt nur gestreift. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir uns jetzt hier mal auf Texas fokussieren, dann versteht man wahrscheinlich auch, warum ein Buch wie das Gunfighter-Lexikon von Bill O'Neill Texas als den Staat mit den meisten Schießereien in der gesamten Wildwestzeit, die ja meistens mit der Reconstruction zusammengelegt wird, aufzuweisen hat. Also, wenn ich da mal aufs Geratewohl ein Jahr aufschlag, 1864, also während des Bürgerkriegs, gab es nur eine Schießerei in Texas. 1867 sind es dann 6, 1868 10, mehr als in allen anderen Bundesstaaten zusammen, der Vereinigten Staaten. 1869 auch immer noch 5 und dann nimmt es so langsam ab und 1873 in diesem Krisenjahr sind es dann wieder 10, da gibt es wieder einen Sprung. Und da kann man das so hin und her sehen und dann so ab 1877, als dann die Reconstruction so offiziell für abgeschlossen gilt, nimmt es dann langsam ab und dafür geht es dann in den Jahren New Mexico und Arizona so richtig rund. Also vielleicht gehen wir dann so irgendwann mal in einer künftigen Folge mal auf die Situation in Arizona nochmal näher ein, weil das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte. Die haben dann sehr viel von dem geerbt, was dann Texas losgeworden ist, als sich die Situation in Texas wieder stabilisiert hat.
Ja, und natürlich an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, ja, die Reconstruction war dann irgendwann offiziell abgeschlossen, aber das Problem der Nord-Süd-Spaltung damit noch lange nicht und man könnte sogar sagen, bis heute so ganz.
Ich meine, wer jetzt so bei dieser Folge aufgepasst hat mit diesen Black Codes, sehr viele dieser Black Codes wurden zurückgerollt, was aber nicht zurückgerollt wurde, war in Texas, Schwarze müssen eigene Schulen, die ihr eigenen Finanzierungspool bekommen, besuchen und Eisenbahn muss eigene Abteile für Schwarze bereitstellen. Diese Gesetze wurden nicht zurückgenommen und hatten bis in die 1960er Jahre Bestand.
Ja.
Und ich meine, ja, es wurde in Texas bis in die 1960er Jahre kein republikanischer Gouverneur gewählt. Die 1960er Jahre sind auch die Zeit, wo Demokraten und Republikaner diesen Switch machen und plötzlich die Demokraten zu den Libertären sind, die die Segregation und die Rassentrennung aufheben und die Republikaner diejenigen sind, die sie beibehalten möchten. Mhm. Also, ja. The more things change, the more they stay the same. Das Gefühl hat man manchmal.
Das stimmt. Aber an dieser Stelle sind wir für heute dann erstmal fertig. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com. Wenn ihr weitere Fragen habt, Themenwünsche, wir können nicht alle erfüllen, aber wir schauen uns die wirklich alle an und suchen da auch Themen aus. Oder wenn ihr Fehler gefunden habt, wenn wir was vergessen haben, was falsch ausgesprochen und so weiter, schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Wenn ihr uns unterstützen wollt, damit wir das hier noch möglichst lange machen können, wir sind auf Ko-Fi, ihr könnt uns dort einen Kaffee ausgeben oder noch besser, ihr könnt uns dort abonnieren und uns regelmäßig einen Kaffee ausgeben. Und als Belohnung dafür bekommt ihr auch Zugang auf unsere Bonusfolgen, Bits and Bobs, die wir immer wieder mal aufnehmen mit Themen, die entweder zu kurz waren für eine eigene Folge oder die wir aus anderen Folgen rausgeschnitten haben, weil die sonst zu lang geworden wären. Wenn ihr interessiert seid an den Medien des Wilden Westens, aka Zeitungsartikeln, guckt doch mal auf unserer Homepage vorbei, westernunchained.podbean.com. Dort findet ihr unter den Nachrichten aus dem Wilden Westen echte, authentische Zeitungsartikel aus der Wildwestzeit. Und ansonsten bleibt wie immer die große Frage. Sibi, worüber sprechen wir denn das nächste Mal?
Wir haben jetzt sehr viel über Texas gesprochen. Bleiben wir doch jetzt erstmal so quasi bei Texas. Und wir haben auch sehr viel über Personengruppen gesprochen. Reden wir doch mal etwas über eine bestimmte Personengruppe, die sehr stark in Texas vertreten war. Und zwar haben wir auch Anfragen bekommen, wie sah es eigentlich mit deutschen Einwanderern im Wilden Westen aus? Weil das ist irgendwie so ein interessantes Bild heute. Da sind sehr viele US-Amerikaner stolz auf ihre italienische, auf ihre irische, sonst irgendwas Abstammung. Aber wie ist es da eigentlich mit den Deutschen? Die waren eigentlich sehr stark vertreten. Oh ja. Vor allem in Texas, aber eben auch in Staaten wie Kansas oder Missouri und dergleichen. Wie kam es dazu und was für eine besondere Rolle haben die im Wilden Westen gespielt? Und gab es deutsche Revolverhelden? Die Antwort, ja natürlich. Auf das wollen wir eben eingehen und sprechen in der nächsten Folge also über die deutschen Einwanderer im Wilden Westen.
Okay. Ich bin gespannt und bis dahin wünsche ich euch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend, wann immer ihr das hört.
Bleibt fest im Sattel, Amigos und Amigas. Und ja, in so einem Fall nehme ich gerne mit, schaut gerne mal in die Vergangenheit und versucht mal daraus, mit dem, was ihr da gelernt habt, auf die Verhältnisse zu gucken, wie sie heute herrschen. Ich glaube, da werden einem bestimmte Sachen erst so richtig bewusst, glaube ich. Ja, dann bleibt fest im Sattel, Amigos und Amigas, Muchachos und Muchachas. Adios und ciao.
Ciao. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an washington@george.us. Keine Ahnung. Gov.
Also.
So.
Gov.